Jetzt ist das Problem, dass sachlich im Deutschen so sachlich klingt. Also da kommt bloß Sache. Wo ist die Person? Das hat man ihm auch entgegengehalten, hat gesagt, was ist das denn, Merkel, ein Sprachgebrauch? Ich habe ihm gesagt, lassen Sie sich davon nicht anfechten. Unsere Sprache ist halt so. Wenn man ganz korrekt reden würde, müsste man sagen, den Sachen gegenüber sollte ich sachlich sein, den Personen gegenüber persönlich und Gott gegenüber, sagen wir mal, fromm oder so. Pius würden vielleicht die Lateiner sagen. Und man darf aber im Deutschen nicht persönlich werden. Also das erlaubt unsere Sprache nicht. Und deswegen soll er in aller Ruhe bei der Sachlichkeit bleiben. Und was ist jetzt das Besondere bei der Wahl zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit? Das kommt nämlich nicht so heraus, wenn man von Gut und Böse oder dergleichen redet. Das Besondere ist nämlich, dass ich zwischen sachlich und unsachlich keine Neutralität, keinen Beruhigungspunkt habe, wo ich schwebe. Wenn ich mich herausgefordert sehe, gefragt sehe und höre eben vor diesem Punkt sachlich oder unsachlich, dann würde jedes Zögern der Entscheidung schon Unsachlichkeit sein. Man kann das noch schärfer formulieren. Nur sachlicherweise kann ich für Sachlichkeit sein und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Es gibt gar keine Neutralität hier. Ich kann nicht sagen, das überlege ich mir erstmal oder warte ab oder mal sehen. Nein, wenn ich sachlich sein will, muss ich sachlicherweise jetzt schon gleich sachlich sein. Und nur unsachlicherweise kann ich für Unsachlichkeit sein. Unsachlichkeit heißt, ich richte mich nicht nach der Wirklichkeit, sondern ich tue so, als ob alles so wäre, wie ich es mir wünschte oder zurechtlegte. Und das gerade sollte ja eben nicht sein, geht nicht, geht gar nicht. So dass wir uns recht verstehen. Ich rede nicht vom Verhalten, sondern von der Urentscheidung. Jemand, der sich auf Sachlichkeit verpflichtet hat, kann durchaus, wenn das hilfreich ist und passt, da einen Zornanfall Schauspielern oder so etwas, warum nicht? Umgekehrt, jemand, der sich für Unsachlichkeit entschieden hat, kann so tun, als wäre er ganz sachlich. Also mir geht es nicht um das Verhalten, sondern mir geht um diese Grundeinstellung. Will ich der Wirklichkeit gemäß denken, reden und handeln? Oder will ich statt der Wirklichkeit gemäß meinen Wünschen, meinen Befürchtungen, meinen Interessen nach denken, reden und handeln? Und da gibt es keinen Moment, das ist das Besondere, deswegen Vorentscheidung der Unentschiedenheit. Wer nicht sachlich ist, ist unsachlich.
Herr Professor, wenn wir jetzt diese beiden Punkte betrachten, sachlich und unsachlich, inwieweit können wir das denn steuern? Weil jeder Mensch kommt ja aus seiner eigenen Position heraus, aus seinem eigenen Umfeld. Und da spielt doch mit Sicherheit auch die Vernunft in gewisser Weise eine Rolle, sodass die Einfluss nimmt auf die Sachlichkeit oder eben auch auf die Unsachlichkeit.
Das tut sie. Das Problem ist nur, dass die Vernunft, auf die haben ja vor allen Dingen so die Griechen so gesetzt, dass ich die Vernunft eben benutzen kann nach beiden Richtungen. Mir fällt, wie Sie das so sagen, dieses Wort vom Mephisto ein, aus dem Faust vor Gott, der sagt dann über den Menschen, dass und hält das ja Gott vor, dass er dem Menschen den Verstand und den Geist gegeben hat. Und dann sagt der Mephisto, er nennt's Vernunft und braucht's allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Also ich kann die Vernunft missbrauchen. Die Frankfurter Schule, also Horkheimer, Adorno, nannten das dann instrumentelle Vernunft, dass ich die Vernunft benutze, um zu organisieren, zu planen, aber gerade meine unsachlichen Pläne. Wie viel Entwurf steckte drin an den ganzen Kriegsvorbereitungen, an dem Genozid, an den Juden, die die Nazis entworfen haben? Da war ein großes Organisationspotenzial dort drin stecken. Also deswegen die Vernunft für sich genommen, scheint mir, kann so oder so gebraucht werden. Was wir eigentlich hier nötig haben, ist die Mitte der praktischen Vernunft, nennt Kant das, sagen wir es doch ungeniert, das Gewissen. Also nicht einfach die Vernunft, sondern das entscheidende Bewusstsein. Und das entscheidende Bewusstsein ist das sittliche Bewusstsein. Und das nennen wir Gewissen.
Und das Gewissen bringt natürlich die Sache auf den Punkt, aber auch veranlasst uns zur Einsicht.
So ist es. Die Einsicht gehört unbedingt dazu. Also so wollte ich nicht verstanden wissen. Vielen Dank, dass Sie das nochmal aufnehmen, als hätte ich jetzt was gegen die Vernunft. Die Frage ist nur, was ist fundamentaler? Und da kommt so von den Griechen her schon ein bisschen der Gedanke, dass die Vernunft vor dem Willen und der Freiheit rangiert. Das war vor allen Dingen auch immer so eine deutlich ausdrücklich katholische Position im letzten Jahrhundert. Ich entsinne mich, der katholische Akademikerverband Guardini zum Beispiel auch hat das sehr oft gesagt, der Satz hieß, Logos geht vor Ethos. Und das kann man richtig verstehen, aber ich habe meinen Studenten immer gesagt, der Logos selber braucht ein Ethos. Also wenn ich das zu wörtlich nehme oder zu eng, zu wenig reflektiert sage, Logos vor Ethos, dann haben wir eigentlich das, was uns heute begegnet, weitgehend ja in der sogenannten Wertfreiheit der Naturwissenschaften und der Wissenschaften, die eben sagen, hier gibt es überhaupt keine sittlichen Bedenken, nichts, wir sind ja nur auf die Machbarkeit oder so etwas aus. Ich brauche also ein Ethos des Logos selber und deswegen kann ich nicht, wie das so aus der griechischen Tradition kommt, die Vernunft so fraglos vorordnen, der Freiheit und dem Willen, sondern umgekehrt. Ich behaupte, zur Freiheit gehört die Vernunft und zum Bewusstsein gehört also dann die Vernunft und das Erkennen. Aber nicht, weil das einfach hinführend ist, sondern weil das eben das Licht ist, das jetzt, wie soll ich sagen, die Freiheit vor sich herträgt.
Herr Professor, was beeinflusst den Menschen? Was veranlasst ihn, so oder so zu handeln? Er muss ja geschult werden, damit er auch reflektiert antworten kann. Also nicht verbal, sondern durch die Gestik, durch das Gehabe eben, wie wir es vorhin ausgedrückt haben.
Ja, und da kommt zusammen alles Mögliche. Wir haben bestimmte natürliche Bedürfnisse und Erwartungen. Wir haben vom genetischen Erbe auch schon Muster von Reaktionen auf Dinge, die uns begegnen, schon in uns drin liegen. Aber ein ganz wesentlicher Teil, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, ist tatsächlich, dass wir das lernen müssen. Das geht ja schon ganz Anfang an. Man kann sicher Einigkeit erreichen über viele Schulen hinweg, wenn man sagt, der Mensch ist das Wesen, das die Sprache hat. Aber eine Sprache menschlich, Mensch, gibt es in dem Sinn gar nicht. Sondern wir lernen ja konkret Deutsch, Englisch, Französisch oder so etwas. Und so ist es auch mit dem Menschsein. Wir lernen nicht einfach Menschsein, sondern wir lernen das immer in einer bestimmten Kultur mit bestimmten Prägungen, die das schon einbringen. Was übrigens dann auch ein Grund ist, worauf sich Leute berufen können, wenn denen nicht gefällt, was ihnen da verboten wird oder so, dann sagen die, in anderen Kulturen ist das anders. Das stimmt zwar, aber ich kann nicht alles so durcheinander mischen.
Eine gewisse Struktur muss natürlich gegeben sein, sonst macht es ja das Menschliche als Mensch überhaupt nicht mehr aus.
So meine ich auch. Nicht? Und diese eine Grundstruktur ist einfach die angeborene und die muss aber eben entfaltet werden. In unser Verhalten, unser Einüben, Leben muss gelernt werden, Menschsein muss gelernt werden.
Auch erzogen werden?
Ja, ja. Beim Menschen kann man das äußerlich daran nochmal zeigen, dass es nur beim Menschen, nicht bei den Tieren, nochmal außer dem Gegenbegriff Nicht-Mensch, also Götter, Engel, Steine, Pflanzen, den Begriff Unmensch gibt. Niemand spricht von unhündisch oder unkatzisch oder so. Aber es ist ein ganz normaler, leider und immer wieder begegnender Situation, dass Menschen unmenschlich sind. So dass der Mensch tatsächlich lernen muss, statt unmenschlich, menschlich zu werden.
Ich habe mal das Wort Einsicht definiert und zwar auf folgende Art und Weise. Die Rückkehr zur Einsicht ist die Vernunft. Können wir das so sagen?
Ja, also ich würde eins einschieben, würde sagen, ist der Vollzug der Vernunft. Denn die Vernunft ist das Vermögen zur Einsicht. Aber sie kann eben da auch in diesem Sinn von dem Wort auch da vom Mephisto ja auch für Scheineinsichten benutzt werden. Wir können tatsächlich unsere Vernunft nochmal manipulieren. Jede Ideologie legt immer auch noch rationale Begründungen vor. Das hat die braune Ideologie gemacht wie die rote. Mit sehr viel Vernunftargumenten. die man dann mühsam zerpflücken muss und auseinandernehmen. Denn sowas ist schnell aufgestellt, aber diese Mischung von Wahrheit und Unwahrheit und Halbwahrheit, die in so etwas immer drin steckt, verlangt viel Arbeit, um es aufzulösen.
Und da zeigt sich dann auch, was echt menschlich ist und was, ja, um es mal so auszudrücken, echt tierisch ist.
So meine ich, das müsste da herausgearbeitet werden, wobei das echt tierische ja ganz in Ordnung ist für Tiere. Wenn das beim Menschen, für sich auch beim Menschen gehört dazu zu wissen, dass wir natürlich auch Lebewesen sind. Wir sind nicht ein Engel in einem Tierleib, sondern wir sind Menschen. Und manches, was man dort abtut, gehört zu uns hinzu. Zum Beispiel das Ernstnehmen der Leiblichkeit und der Einübung von Gewohnheiten, dass man zum Beispiel beim Beten eine bestimmte Haltung einnimmt oder so etwas. Das muss alles nicht sein. Man kann in jeder Haltung und in jeder Situation beten. Aber es stellt sich eben doch raus, aufgrund unserer Konstitution, dass es da sinnvoll ist, bestimmte Formen einzuhalten oder einzuüben. Die können da wieder in den verschiedenen Kulturen verschieden sein.
Gut. Ja, bis hierhin, Herr Professor Spett. Dankeschön. Eine kurze Pause machen wir jetzt hier. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse. Und heute sprechen wir ganz konkret über die Demut mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett von der Theologischen Fakultät in Frankfurt.